Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 54. Folge von Nordpost. Heute geht es um Geschichte. Einige von euch waren wahrscheinlich dabei, als Florian Graf alias Florian the Historian im Nordbahnsaal die Geschichte der Nordbahn erzählt hat. Demnächst folgt Losing It, wie Hitler den Führer erfand. Im Folgenden hört ihr mein Gespräch mit Florian Graf. Alle Infos zu den Terminen findet ihr in den Shownotes oder unter www.nordpost.at. Ja, ich bin heute mit Florian Graf im Podcaststudio. Florian kennen vielleicht einige von euch schon als Florian the Historian, der im Nordbahnsaal ein paar Veranstaltungen gemacht hat entlang der Nordbahn. Und ich würde dich bitten, dass du dich mal selber vorstellst.
Hallo Sonja, hallo liebe Nordpost-Hörerinnen und Hörer. Ja, so, mein Name ist Florian Graf, aka Florian the Historian, als Stand-up-Historiker. Ich bin grundsätzlich praktisch veranlagter Historiker. Also ich habe schon Geschichte studiert, ich habe wenig geforscht, sondern eher mich konzentriert darauf, wie Wissen über Geschichte an den Mann oder die Frau oder den Jugendlichen bringe. Da habe ich auch relativ viel Erfahrung aus Museumspädagogik und so weiter. Und die Stand-up History, also habe ich selbst entwickelt, vor, das ist auch schon länger her, 15 Jahren oder so, eigentlich durch Zufall. Das war aus einer Bierlaune, habe ich bei einem Hardcore-Punk-Konzert in den USA einen kurzen Geschichtevortrag gemacht und ja, habe dann gemerkt, dass das bei gewissen Themen, dass das ganz gut funktioniert in so einem lockeren Setting und dass da durchaus Aufmerksamkeit da ist. Und das habe ich dann ja weiterentwickelt und dann eben die abendfüllenden Programme, und da sind wir jetzt dann eben am 30. April, also die nächste Veranstaltung im Nordbahnsaal. Das Programm Losing It ist eigentlich aus dem Jahr 2019, also Losing It, damals hieß es Losing It Hitler im Sommer 1942, also der Diktator auf dem, wenn man eine Karte anschaut, auf dem Höhepunkt der Macht ja eigentlich, und das ist eigentlich so ein Faktencheck zu Hitler. Und das war deswegen, ich wollte ein abendfüllendes Programm machen, also schon so mindestens 60 Minuten, und habe noch ein Thema gesucht. Und weil das Wichtigste ist bei der Stand-up History, oder ich schätze mal generell bei auch einem Geschichtevortrag, dass das Publikum muss einen gewissen Bezug zum Thema haben. Also wenn man da, weiß nicht, die späte Bronzezeit zum Beispiel, ist voll interessant, aber die meisten Leute können gar nichts damit anfangen oder das irgendwie einordnen. Und deswegen, wie schon gesagt, war ich schnell beim Hitler. Den kennt jeder und ein bisschen was weiß jeder, vor allem in Österreich. Und das habe ich dann in mehreren Phasen. Also ich habe dazwischen sind zwei Kinder gekommen und Covid und so. Aber ich habe ein paar Mal das gemacht, also immer ein bisschen anders auch. Und jetzt mache ich es, heuer ist ja 80 Jahre Kriegsende 1945. Und der 30. April ist ja der Todestag oder Suizidtag eigentlich auch vom Hitler. Und deswegen ist dieses quasi dieses Programm jetzt Losing It. Das ist wirklich also in allen Überlänge. Das ist dann mit Pause 120 Minuten circa, schätze ich mal, wird das dauern. Um eben auch diesen 30. April 1945, also das Ende, zu beleuchten, weil gerade im Internet, da gibt es ja auch das ganze Jahr und ist er nicht nach Südamerika abgehauen und hat er nicht in Brasilien gelebt oder so. Genau, dort ein paar betrieben oder sowas. Und ich glaube, bei der Person Hitler oder Adolf Hitler ist so interessant, dass erstens einmal als Politiker hat er sich als der Führer ausgegeben. Das ist ja eine Kunstfigur, also den hat es ja nicht gegeben, den Führer, das war der Politiker Adolf Hitler, der diese Rolle gespielt hat. Und diese vieles von dieser Nazi-Propaganda zum Führer wird heute noch auf den Adolf Hitler umgelegt. Zum Beispiel, ja, der trinkt keinen Alkohol und der arbeitet die ganze Zeit fürs deutsche Volk und hat keine Zeit für Familie. Und dann auch das mit dem Vegetarier, das stimmt nicht ganz. Also was zum Beispiel, also sei Stiefschwester oder eine Halbschwester hat zum Beispiel eine gute Leberknödelsuppe gemacht, und wenn er da eingeladen war, dann hat er Schweine gegessen oder Würstel hat er hin und wieder gern gegessen. Und mit Alkohol, also nach dem Mittagessen hat er ganz gerne einen Morgenbitter getrunken. Also das weiß man alles von Memoiren, von Sekretärinnen, Kammerdienern und so weiter. Da gibt es ein eigenes Literaturgenre fast mit Und wenn man sich das durchliest, kommt man zum Beispiel drauf, und das ist jetzt eins, wo ja Vorgreifer am 30. April, zum Beispiel dieser Code Eiernockerl mit Vogelsalat. Das ist ja mittlerweile ein rechtsextremer Code. Also wenn man das postet irgendwo am 20. April, also am Geburtstag, und vielleicht noch Happy Birthday dazu, dann ist das ganz eindeutig ein NS-Code oder Neonazi-Code, und da sind schon Leute verurteilt worden dafür auch. Also das ist Wiederbetätigung. Jetzt muss man aber sagen, es findet sich nirgends ein Hinweis auf diese Eiernockerl mit Vogelsalat, dass der das überhaupt gegessen hat und schon gar nicht, dass seine Lieblingsspeise war. Also solche Sachen wie Lieblingsspeisen unter Anführungszeichen, also Gerichte, die er sich öfter gewünscht hat, das weiß man auch von Sekretärinnen und so, das waren zum Beispiel sehr, sehr magenschonende Sachen. Also irgendein so, wie sagt man, Porridge, sowas ähnliches mit Leinsamenöl und sowas oder sowas. Er hat ja einen total schlechten Magen gehabt, weil er so viel genascht hat und auch weil er so viel Medikamente genommen hat. Und dann braucht man halt was Magenschonendes. Also das waren unter Anführungszeichen, oder man weiß zum Beispiel, hat ganz gern gegessen Spaghetti mit Gemüsesoße. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Lieblingsgericht war, aber zum Beispiel Eiernockerl mit Vogelsalat ist, es gibt nirgendwo einen Ansatzpunkt.
Aber woher kommt das dann?
Das weiß ich nicht. Also das wäre vielleicht interessant zu untersuchen, wann das irgendwann auftaucht. Also diese spezifische Speise, vielleicht war das einfach so eine klassische vegetarische Speise, die halt jeder kennt hat, wo man sich gedacht hat, okay, na, wenn man was sollte essen, dieses Vegetarismus ist ja auch noch nicht so alt.
Wenn du sagst Stand-Up-History, man kennt Stand-Up-Comedy, jetzt sind ja deine Themen nie lustig, so, zumindest so wie ich sie kenne. Aber was ist Stand-Up-History, was kann man sich da vorstellen?
Also Stand-Up-History nenne ich es wegen dem Format. Also ich bin auch auf der Bühne mit einem Mikrofon und die Atmosphäre ist halt eher lockerer. Und im Gegensatz zu der meisten Stand-Up-Comedy habe ich aber eine visuelle Komponente. Also ich arbeite meistens mit einem Beamer und einer Leinwand und benutze im Fall von Hitler Fotos, Karten und Datenmaterial aufbereitetes. Und also bitte nicht mit Stand-Up-Comedy verwechseln. Wie du gesagt hast, die Geschichte der Menschheit gibt wenig Lustiges her. Ich nenne es Entertainment mit historischen Daten und Anekdoten. Also es ist schon Unterhaltung, aber es ist nicht lustig. Es ist zum Beispiel Unterhaltung so, es ist eine gewisse Dramaturgie dahinter. Weil wenn du jetzt wirklich einen längeren, im Grunde genommen ist es ein Vortrag, das machst, dann musst du mit nennen wir es mal Tricks arbeiten, damit du wirklich also diese Dramaturgie, damit die Aufmerksamkeit dabei bleibt. Obwohl natürlich bei gewissen Themen ist es leichter als bei anderen.
Jetzt bist du ja Historiker. Ich nehme mal an, du machst nicht nur die Stand-Up-History. Was machst du sonst noch so?
In den letzten Jahrzehnten fast, kann man schon sagen, so jung bin ich nicht mehr. Ich habe mich spezialisiert, aber auch also durchs Arbeiten selber, das war jetzt auch kein Plan, auf Übersetzungen Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch mit historischem Bezug, vor allem militärhistorisch. Da habe ich aber ein paar Jahre in den USA gelebt. Da habe ich das hauptsächlich gemacht. Und das war dann eigentlich auch fast alles zum sogenannten Dritten Reich. Also da hat sich ja diese Spezialisierung ergeben auch. Also als Spezialisierung ist jetzt übertrieben, aber auch dieses Thema Hitler war ja so, weil ich schon was drüber gewusst habe, dann tut man sich leichter. Also ich muss mir ja anlesen bei einem Thema. Und ich schweife ab. So, und das habe ich relativ lang gemacht. In Österreich habe ich das sehr lang fürs Heeresgeschichtliche Museum gemacht. Da habe ich jetzt, das konnte ich im Jänner 2025 jetzt abschließen, das gesamte Museum übersetzt, von Deutsch auf Englisch, also sämtliche Objektbeschriftungen und Museumstexte, Ausstellungstexte und so weiter. Das hat eh länger gedauert, das war mit Covid dann schwierig, aber das ist jetzt auch, sollte jetzt dann irgendwann heuer angebracht sein, alles.
Und du möchtest die Leute natürlich dort abholen, wo sie sind oder wofür sie sich interessieren. Du hast ein Programm gehabt oder hast es noch immer, das heißt Entlang der Nordbahn. Magst du mal kurz darüber was erzählen?
Also Entlang der Nordbahn ist deshalb entstanden, ich bin, so wie du, im September 2023 ins Nordbahnviertel gezogen und habe vorher relativ wenig über das Thema Eisenbahn gewusst und war dann auch so eigentlich im Kontext mit Erster oder Zweiter Weltkrieg, also quasi die Logistik, sagen wir so. Und dann hat mich dieser Nordbahnhof interessiert, also man stößt ja auch jetzt noch auf Spuren davon, oder wenn die Kinder in die freie Mitte gehen, dann kommen sie mit verrosteten Schrauben zurück und so. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch interessant. Na, eigentlich haben wir es ja gehabt für die Crowdfunding-Kampagne für den Nordbahnsaal, Da habe ich mir gedacht, habe ich relativ leichtfertig das Thema gewählt und gesagt, ah, ich mache da Stand-up History Set über die Nordbahn, obwohl, wie schon gesagt, also man muss sich zu einem Thema ja anlesen. Also ich hole mir die Sachen nicht von Wikipedia oder von YouTube, sondern ich besorge mir schon Fachliteratur und ziehe mir dann meine Informationen da raus. Und das war dann eigentlich sehr herausfordernd, dann möglichst viel darüber zu lesen und auch zu finden, ja, mal zu recherchieren in verschiedenen Bibliotheken. Und habe dann eben ein Stück gemacht über die Nordbahn. Und wirklich halt vor der Gründung, 1837, glaube ich, war die Konzession oder war die Grundsteinlegung. Und bis eben, also so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat es dann aufgehört. Und das ist natürlich gut, weil man sich da, man hat ein Grundgerüst mit der Nordbahn und kann dann also die Themen setzen und diese Nordbahn, die Strecke, die da vom Wiener Nordbahnhof ausging, in die Weiten der Monarchie damals noch, also der Habsburger Monarchie, bis, also Krakau war die Stammstrecke im heutigen Polen und dann die Verbindung eigentlich bis zur russischen Grenze damals über die heutige Westukraine. Und entlang dieser Strecke ist, also vor allem dann im 20. Jahrhundert, also sehr viel auch Welthistorisches passiert natürlich mit jetzt Erster, Zweiter Weltkrieg. Dann hat man teilweise die Staatenwerdung der Ukraine in Wirklichkeit passiert entlang dieser Bahnstrecke da im frühen 20. Jahrhundert, also nach dem Zerfall des Zarenreichs. Da gibt es mehrere Staatengebilde, die dann eigentlich also mehr oder weniger mit der heutigen Ukraine übereinstimmen. Das ist ganz interessant. Und Flüchtlingskrisen im Ersten Weltkrieg schon, also als Historiker ist es ja so, also dass vieles passiert ja nicht zum ersten Mal. Es sind dann meistens die sozialen, kulturellen, technologischen Voraussetzungen andere, aber die Grundthemen Krieg, Flucht, Vertreibung zum Beispiel sind ja Jahrtausende alt leider. Das. Ja, und das hat bis jetzt, das habe ich dreimal gemacht im Nordbahnsaal, das entlang der Nordbahn, war auch beim Publikum ein Hit, sagen wir so. Und da mache ich vielleicht einen zweiten Teil, weil also da ist ja eher das Problem, dass man so viel weglassen muss. Das ist ja dann eigentlich auch die Kunst ist übertrieben, aber das Handwerk des Stand-Up-Historikers, weil über den Zweiten Weltkrieg oder über den Hitler könnte man 3 Tage lang auch reden, also was da gibt an Sekundärliteratur nur. Denn Archivmaterial zu ihm gibt es ja wenig. Also das hat er alles vernichten lassen. Na, da greife ich jetzt auch schon vor, kurz vor seinem Selbstmord. Und deswegen, ja, also ist man eben auch so angewiesen auf diese Anekdoten oder diese Literatur an Memoiren von seinem Gefolge oder seiner Entourage.
Das heißt, du widmest dich jetzt einmal den letzten Monaten und Jahren von Adolf Hitler. Was ist dann der nächste Plan von dir?
Das schaue ich mal. Also die Nordbahn mache ich sicher weiter. Ich bin jetzt noch eigentlich am Überlegen, wie ich noch mehr Shows mache. Also es ist eine, ich mache in Niederösterreich was, jetzt eventuell andere Termine. Und ich habe vor, weil mich, wie schon gesagt, die Wissensvermittlung jetzt interessiert und ich da, ja, die, sagen wir so, den Bedarf decken will, den es gerade gibt in Wien und in Österreich. Also ich habe eigentlich vor, die Zertifizierung habe ich schon, dass ich diesen Quereinstieg als Lehrer mache, also Geschichte für die Sekundarstufe und politische Bildung, denn man liest ja auch immer wieder in den Medien, der Zweite Weltkrieg und dann, also als Teil des Zweiten Weltkriegs eigentlich ja der Holocaust, dass die Jugendlichen immer weniger darüber wissen, obwohl das glaube ich auch, also den Artikel, den ich da gelesen habe, das war im Standard, da hat man glaube ich auch versucht, das möglichst schlimm aussehen zu lassen mit den Prozenten, aber das ist ja klar, das ist ja also ewig lange her, wenn man bedenkt, also zum Beispiel jetzt in meiner Generation, also ein Großvater war noch im Krieg, aber da hat man halt einen persönlichen Bezug oder hat noch Geschichten gehört.
Das hat immer geheißen, vor dem Krieg, im Krieg und nach dem Krieg. Also meine Oma hat jeden Satz gefühlt begonnen mit vor dem Krieg oder nach dem Krieg. Also das war für mich als Kind ganz präsent, dass es diesen Krieg gegeben hat. Und ich glaube, unser Sohn zum Beispiel, der ist 2010 geboren, der kennt niemanden mehr, der so redet. Das heißt, er sieht es wirklich als Geschichte und empfindet wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg ähnlich wie den 30-jährigen Krieg, ja? War halt irgendwann. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, heutzutage noch drüber zu reden, weil ja unsere Gegenwart durchaus ein gewisses Geschichtswissen voraussetzen würde, ne?
Da, also ganz bestimmt, vor allem in einer Demokratie, also ist das ja extrem wichtig, also der oder die Wähler müssen ja so gebildet wie möglich sein, natürlich auch in Geschichte, also Also die Manipulation von historischen Daten und Fakten ist eigentlich ein Eckpfeiler von Wählermanipulation. Und das ist absolut wichtig, ja. Auch zum Beispiel, also wir gehen ja jetzt anscheinend in Zeiten, die wieder ein bisschen, wo der Wind ein bisschen rauer weht, also auch in ja, kriegerischer Hinsicht, also wo das ums Eck scheint, nicht nur geografisch. Und da ist es eigentlich auch wichtig, also wie jetzt, sagen wir mal, andere Gesellschaften vor uns damit umgegangen sind oder welche Fehler die gemacht haben. Das ist ja gut zu wissen. Aber das hat durchaus relevant.
Was ich auch sehr spannend gefunden habe bei deinem Programm entlang der Nordbahn, es ist ja nicht so, dass du da kommst und einen Vortrag haltest, sondern man kann ja nachher auch Fragen stellen. Ich glaube, es ist sogar währenddessen eine Frage gestellt worden und du bist darauf eingegangen. Welchen Wert hat es quasi, dass du nicht einen Vortrag haltest und wieder gehst, sondern diese Stand-Up-History machst?
Also das ist also ganz wichtig, also die Fragen, genau, man darf also jetzt nicht wild normalerweise während dem Set, sondern also schon, ich frage dann nach, also ob es dazu noch Fragen gibt. Und erfahrungsgemäß, also gerade beim Thema Zweiter Weltkrieg, Hitler, kommt sehr viel. Also da ist schon vorgekommen, dass ich es dann irgendwann abbrechen musste, weil halt, ja, also das nicht so lang dauert. Bei der Nordbahn war es ein bisschen weniger, weil ich glaube, das waren auch weniger bekannte Themen. Und das funktioniert ganz gut. Einerseits also gibt's eigentlich jedem Set eigene Impulse und eine andere Gewichtung für Sachen, weil teilweise dann gehe ich wieder auf sowas ein, dann kommt was, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht dazu passt, eine Frage, die dann aber mal einarbeiten kann. Und gleichzeitig bleibt es für mich so spannend. Und ich glaube, das merkt man dann auch beim Publikum, dass das jetzt nicht ein Vortrag ist, den jetzt der auswendig gelernt hat und dann stellt er sich rauf und dann wird dieser Stund runtergerattert und dann kann man eine Frage stellen und dann ist es vorbei, sondern es ist dadurch halt ein bisschen lebendiger und dadurch, also ja, also die Aufmerksamkeitsspanne beim Publikum bleibt da höher, länger und dann kann man mehr. Und es geht ja eigentlich darum, bei der Stand-Up-History, das wollte ich vorher noch erwähnen, nur dann bin ich wieder abgeschweift, dass man eigentlich Zusammenhänge erklärt. Darum geht es ja eigentlich auch bei der Geschichtsvermittlung. Also nicht Jahreszahlen auswendig lernen und wann welcher König welchen Krieg gewonnen hat oder welche Schlacht, sondern halt wie, warum und wie die Rahmenbedingungen waren. Und meistens, also ab moderne Militärgeschichte ist ja heutzutage mindestens 50% Sozialgeschichte. Also das ist eigentlich der Mensch. Also es soll menscheln, sagen wir so. Also das ist ja, früher, die waren ja nicht anders wie wir. Die waren halt anders anzogen und haben ja anders geredet oder, aber der Mensch bleibt Mensch.
Wenn man jetzt gern wissen möchte, wann du was machst, hast du irgendeine Website oder einen Instagram-Account, wo man dir folgen kann?
Aktuell ist das Beste die Website. Das ist florianthehistorian.at oder .com, geht beides. An dem Instagram-Auftritt arbeite ich noch. Also das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Ne? Aber momentan verweise ich auf die Website. Also da ist eigentlich alles drauf zu finden.
Das heißt, da werden wir auf jeden Fall drauf verlinken. Gibt es noch irgendwas, was du gern sagen möchtest, was wir jetzt im Gespräch nicht gestreift haben?
Na, also ich würde gern sagen, also die Stand-Up-History-Sets, also was ich machen will, was ich glaube extrem wichtig ist, also vom Zugang her ist es also objektiv wie bei der Geschichtsforschung. Also dass man sagt, okay, da gibt es jetzt nicht links oder rechts oder das ist jetzt hat keinen politischen Spin, sondern einfach, okay, was weiß man? Meistens ist es auch so, also was weiß man nicht? Also was geben die Quellen nicht her? Das wird meistens vergessen. Das muss man eigentlich auch erwähnen. Und gerade Dritten Reich und beim Hitler und bei den Nationalsozialisten ist es extrem wichtig, möglichst viele Hintergrundinformationen zu bekommen, denn so wie wir sie wahrnehmen, also jetzt in Fotos, Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, das ist eigentlich alles Propaganda. Das ist genau so, wie die wollten, dass sie wahrgenommen werden. Und das muss man ja eigentlich vermeiden und das ist ja die nobelste Aufgabe des Historikers, ist ja generell, also Legenden und Mythen zu zerstören. Und das werde ich dann am 30. April machen, dem Führer.
Okay, dann vielen Dank, Florian, dass du da warst. Es gibt in den Shownotes alle Infos zu deinem neuen Projekt Losing It, wie Hitler den Führer erfand. Und ich freue mich schon sehr.